Moin, herzlich willkommen zum Kapitalmarkt-Podcast der Hamburger Sparkasse. Auf ertragreiche Fahrt in ungeordneten Zeiten wollten wir uns begeben in 2024, so damals der Titel unseres Jahresausblicks, dass die Zeiten in der Tat so ertragreich werden in 2024. Davon waren auch wir ein bisschen überrascht. Ich glaube, als Gold gerendert werden sie im neuen Ausblick für 2025 beschrieben. Und genau darum soll es in diesem Podcast gehen. Und dazu habe ich mir unseren Chef-Investment-Strategen Bernd Schimmer eingeladen. Moin, Herr Schimmer.
Moin, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Schön, dass Sie da sind. Und wir wollen heute einmal natürlich das Jahr 2024 ein bisschen Revue passieren lassen. Das heißt, einen kurzen Rückblick auf 2024 geben, was uns dort bewegt hat. Denn da gab es ja so einiges. Auf die Rahmenbedingungen für unser Kerngeschäft, das Anlagegeschäft für 2025 schauen. Und auf die Ableitung für unsere Anlagestrategie. Hier vielleicht schon mal so viel vorab. Wir werden uns hier natürlich auf einem oberflächlicheren Niveau bewegen. Das heißt, versuchen, einen allgemeinen oder Gesamtüberblick zu geben. Die einzelnen Deep Dives in die einzelnen Anlageklassen werden wir dann im Laufe des Jahresstartes in einzelnen Podcasts aufgreifen oder können natürlich jetzt auch schon mal in dem Jahresausblick 2025 nachgelesen werden. Der ist auf haspa-kapitalmarkt.de zu lesen oder runterzuladen oder natürlich auch in den Filialen der Hamburger Sparkasse einmal zu erfragen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Jetzt habe ich den Titel noch nicht ganz verraten. Das wollte ich Ihnen überlassen, Herr Schimmer. Wie heißt der neue Kapitalmarktausblick und was verbirgt sich hinter dem Titel?
Ja, was den Titel anbelangt, in der Tat, ich habe den dann natürlich auch mal genannt und häufig habe ich dann auch in Fragezeichen geguckt, was soll denn dieser Titel nun? Wie heißt er nun wirklich? Er heißt Mut zur robusten Aufstellung. Was sich dahinter verbirgt, das waren ja die Fragezeichen und genau das wollen wir versuchen hier zusammen zu eruieren. Ich glaube, wir haben zwei, drei Geschichten dort zu erzählen, die sich auch nicht sofort erschließen, muss man ehrlicherseits sagen. Aber wir glauben, das ist prägend für die Anlagestrategie in 2025.
Bevor wir dann schauen tatsächlich, was sich hinter den Geschichten für das Jahr 2025 versteckt, lassen Sie uns doch gemeinsam nochmal das Jahr 2024 Revue passieren lassen. Was hat uns denn da bewegt auf konjunktureller Ebene, aber vielleicht auch auf Ebene der internationalen Aktienindizes oder Wertpapierindizes?
Ja, der Blick zurück hilft ja nicht unbedingt und immer für das, was vor uns liegt. Aber vielleicht gibt er doch so ein bisschen Orientierung und vielleicht auch ein bisschen Verständnis. Und möglicherweise ist es auch so, dass man das eine oder andere davon ableiten kann, was dann für die Zukunft, und darum geht's ja hier und heute, dann auch durchaus tragend ist. Der Blick zurück, der ist natürlich nicht einfach. Wenn wir uns angucken, wie die Stimmung derzeit hier im Lande ist, jetzt bekommen wir auch demnächst die Neuwahlen. Wir haben geschäftsführend ist die ja nicht, aber wir haben eine Regierung, die keine Mehrheiten mehr im Parlament hat. Wir haben in den USA, nicht für alle überraschend, aber am Ende einen alten, neuen Präsidenten, der möglicherweise auch das eine oder andere mit seinem Land, und Amerika ist nun mal ein extrem wichtiges Land, vorhat. Das wird nicht spurlos an uns vorbeigehen können. Wir haben immer noch diese wirklich, wirklich bedauerlichen humanitären, ethischen und Auseinandersetzungen auf der geopolitischen Ebene bis hin zu diesen militärischen heißen Konflikten. Das ist dramatisch. Und wir haben eine Unordnung in allem, wo man nicht wirklich erwarten könnte, dass man dort wirklich positive Wertbeiträge aus Kapitalanlagen ziehen könnte. Wir haben, das ist ja auch schon genannt worden, das mit ungeordneten Zeiten versucht zu beschreiben. Und diese ungeordneten Zeiten, die waren mehr als ertragreich, muss man ganz deutlich sagen. Und wir sind eigentlich unter der Latte unterdurchgelaufen. Die Latte hing deutlich höher am Ende. Und die Wertbeiträge, die unsere Kapitalanlegerinnen und Anleger erzielen konnten, waren auch deutlich größer. Wie kann das angehen? Ja, am Ende hängt das natürlich davon ab, wie die ökonomischen Daten sich präsentieren. Und das ist das, was dann Börsianer oder die Börse in Gänze eben halt bewertet. Und bei diesem zweiten Blick sieht das gar nicht so schlecht aus, weil die Unternehmen haben funktioniert. Wir haben ein ganz, ganz wichtiges Datum für die Rentenanlage, also für festverzinsliche Wertpapiere. Die Inflation ist zurückgekommen. Das wiederum hat dazu geführt, dass sie mit festverzinslichen Wertpapieren eben halt nicht nur den Coupon, sondern auch noch einen kleinen Kursgewinn erzielen konnten. Zudem ist es so, dass weltweit gesehen die Unternehmen eigentlich in einem vergleichsweise guten Umfeld operieren. Das heißt, umso mehr Risiko, also umso mehr Kredit, umso schlechtere Bonität man genommen hat, umso besser, umso höher war die Wertsteigerung. Auch das war positiv. Bei den Aktien ist es wiederum extrem differenziert. Guckt man sich nur die großen Indizes an, also wenn wir hier im Inland bleiben, dann ist es der DAX, dann sind das irgendwie bummelig um 20%. Ein fantastischer Wertzuwachs. Wir gehen durchschnittlich von 6% aus. Also eigentlich haben wir in 2024 das dreifache Ergebnis erreicht, was normal wäre für eine Aktienanlage. Gucken wir ein bisschen genauer hinein, muss man feststellen, das ist aber bei weitem nicht von jedem Wert, der im DAX enthalten ist, homogen erwirtschaftet worden, sondern das ist eine extrem heterogene Entwicklung. Das wurde von einigen wenigen, wenn auch großen und wichtigen Unternehmen geleistet, aber eben halt nicht von allen. Will man das Ganze eher auf die Volkswirtschaft beziehen, ist man deutlich besser bedient, wenn man sich den MDAX oder den SDAX als Ratgeber nimmt. Und da muss man feststellen, das ist nur eine Entwicklung um die Nulllinie gewesen. Weil das ist das breitere Fundament der Volkswirtschaft. Die großen Unternehmen können sich da ein Stück weit distanzieren. Zudem ist es eben halt auch so, dass diese Unternehmen stark international aufgestellt sind. Deutschland ist nicht unwichtig, aber ist bei weitem nicht der wichtigste Erlös- und Ergebnisbringer für diese Unternehmen. Ja, bei den großen Indizes ist sicherlich der Eurostoxx zu erwähnen. Da gibt es natürlich, und das spiegelt sich auch darin, auf der europäischen Ebene Probleme, die wir auch haben, einflechten können und müssen im Jahresausblick. Da steht ein Plus von 10%. Auch das ist eine tolle Wertentwicklung, aber schon mal irgendwie bummelig gesagt die Hälfte. Ja, und den Vogel abgeschossen haben die Unternehmen, die auch schon in 2023 brilliert haben. Das sind die amerikanischen Technologieunternehmen und da ist halt das Zauberwort Voodoo, hätte man fast sagen können, künstliche Intelligenz. Alles, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hatte, hat enorme Wachstumsraten, zwar auch enorme Investitionen, aber da wird die Zukunft gesehen und das ist weitergelaufen. Das heißt, der Billionen-Dollar-Club hat sich vergrößert und das sind exorbitante Wertzuwächse. Bei der amerikanischen Technologiebörse liegen wir mit den Währungsgewinnen, die noch dazukommen, bei knapp 40% im MSCI sind wir deutlich drunter, aber immer noch in einem Bereich um die 30%, das ist fantastisch. Ja, fantastisch ist auch die Entwicklung beim Gold. Da sollte man ja eigentlich erwarten, naja gut, wenn ich einen Inflationsausgleich habe und ansonsten ist das stabil, dann hat diese Anlageklasse genau das gemacht, was ich von ihr erwartet habe. Da sind dann eben halt besondere Faktoren dazugekommen, die da heißen, man will sich weniger abhängig vom Dollar machen. Die internationalen Notenbanken sind dazu übergegangen, im großen Maße Gold eben halt als Reservewährung zu etablieren. Das hat zu einem enormen Zufluss in Gold geführt und dementsprechend auch in Preissteigerungen, die wir so nicht gesehen haben. Wir waren positiv für das glänzende Metall, aber nicht in dem Umfang. Also alles in allem ein richtig, richtig gutes Kapitalmarktjahr, was tolle Wertbeiträge bei unseren Kundinnen und Kunden zutage getreten hat.
Ja, vielen, vielen Dank für die kurze Zusammenfassung oder prägnante Zusammenfassung von 2024. Jetzt haben Sie ja zu Recht gesagt, in 2025 müssen wir uns ein bisschen umstellen. Wir müssen Mut haben und wir müssen uns vielleicht auch in der Vermögensallokation etwas anpassen. Was sind denn die Rahmenbedingungen? Also warum und auf was müssen wir uns anpassen in 2025? Weil viele von den Themen, und das hatten Sie ja auch gesagt, die in 2024 uns begleitet haben, die waren ja auch nicht wirklich neu jetzt im Vergleich zu 2023. Ändert sich da etwas jetzt ins nächste Jahr bezogen?
Das weiß ich natürlich auch nicht. Das kann man natürlich auch nicht wissen. Unsere Aufgabe, und das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr vornehme und vielleicht eine der wichtigsten Aufgaben, ist darauf hinzuweisen, dass man am Ende vielleicht nicht nur einem Team, was derzeit sehr gewinnorientiert ist und was auch funktioniert hat, folgt, sondern dass man am Ende auch mal das Schwarze unter den Fingernägeln sucht und sagt so, was könnte denn anders sein? Ja, mein großes Votum und mein Wunsch ist es eben halt darauf hinzuweisen, dass das, was so gut funktioniert hat, nicht zwangsläufig auch in 2025 so fortzuschreiben ist. Mir ist auch klar oder uns ist klar, dass dieses, ich hatte es ja eben mit Zauberwort anmoderiert, dieses Thema künstliche Intelligenz, das ist ein neuer Zyklus. Also da gibt es keine Abrede. Man kann das volkswirtschaftlich, gibt so lange Wellen, nennt man dann so halbintellektuell als Konrad-Zyklen. die irgendwie zwischen 30 und 50 Jahre andauern. Und das Thema Digitalisierung ist halt dieser Zyklus, wo wir mittendrin sind. Das heißt, das wird ein Wachstumstreiber bleiben. Aber die Frage ist, wann wird dort mal eine Korrektur möglicherweise vonstatten gehen? Wann gibt es möglicherweise auch Regularien, die dieses vehemente Wachstum von irgendeiner Seite begrenzen? Und ich glaube, es ist eben halt auch zu kurz gesprungen, weil andere Dinge, die rund um uns herum passieren, nach meiner Einschätzung so viel Ungewissheit bringen, dass man daraus schlussfolgern muss, dass man sich noch robuster aufstellen sollte und eben halt nicht nur an den zugegebenermaßen tollen, wirklich sehr, sehr guten und brillanten Geschäftsmodellen der amerikanischen Technologiekonzerne abhängig ist. So, ich glaube, das ist zu kurz gesprungen. Und insofern ist im Kern steht zu dieser robusten Aufstellung eben halt die Anlageklassen tendenziell zu erhöhen. Wenn ich nicht weiß, was morgen und übermorgen passiert, dann mache ich das eben halt, indem ich eine größere Streuung habe. Insofern ist die Abweichung, wenn ich eine Wette auf ein Segment treffe, auch nicht so hoch. Kann natürlich sein, dass auch in 2025 es die beste Wahl gewesen ist, wiederum amerikanische Technologiewerte überzugewichten. In den großen Indizes sind die sehr, sehr stark gewichtet und man fährt gut damit. Das mag so sein, das muss aber nicht so sein. Und wenn man sich dann hingestellt hätte, Ende 24, und hätte die nicht zumindest darauf hingewiesen und hätte Alternativen angeboten, die eben halt diese Robustheit mit einer hohen Wahrscheinlichkeit verstärken, dann finde ich das vielleicht nicht fahrlässig, aber ich finde, es ist kein guter Ratgeber. Insofern, um das kurz zu machen, Streuung, Streuung, Streuung heißt Anzahl der Anlageklassen möglichst ausbauen und innerhalb der Anlageklassen eben halt nicht einseitig auf eine Branchenexpertise zu setzen, sondern wirklich möglichst breit engagiert zu sein.
Mhm. Das klingt für mich schlüssig, wenn ich etwas nicht genau prognostizieren kann, also sprich die Unsicherheit schwer zu beziffern ist, dass ich dann die Breite erhöhe und mich darüber etwas robuster oder resilienter aufstelle. Das verstehe selbst ich, also von daher, das scheint schlüssig zu sein, das ist gut. Bleiben wir denn trotzdem, wenn wir auf das Jahr 25 gucken, bei uns den großen Themen, also den großen Ds, die großen gesellschaftlichen Trendthemen unserer Anlagestrategie?
Ja, auch in, also das ist jetzt keine Rechtfertigung, das macht ja gar keinen Sinn in so einer Form. Es ist in der Tat so, dass, und das haben wir auch für 24 durchaus so gesehen, dass diese, mittlerweile sind es bei uns nicht mehr 4Ds, sondern 5Ds, wir haben eine Erweiterung vorgenommen, die werden nicht mit der gleichen Schlagzahl kommen. Das heißt, wir haben dort Themen, die für einen bestimmten Zeitraum, und das können dann auch durchaus mal 1, 2, 3 Jahre sein, eher eine Randrolle einnehmen. Und dann gibt es eben halt exponierte Themen. Da muss man jetzt für das Jahr 2024, möglicherweise auch für das Jahr 2025 nicht lange suchen. Das ist natürlich das Thema Digitalisierung. Das ist diese fünfte Kondratieff-Welle. Die werden wahrscheinlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wiederum im Vordergrund stehen. Also, mit anderen Worten, wir bleiben auf jeden Fall bei diesen 5Ds, weil ich glaube, dass diese Themen am ehesten und am einfachsten die Zukunft ein Stück weit abbilden. Aber eben halt nicht immer im gleichen Ausmaß. Das hat man in 24 gut beobachten können. Und ich glaube, das wird sich auch in 25 so fortsetzen. Wenn ich dann jetzt aber wüsste, welches Thema jetzt besonders stark nachgefragt ist, dann könnte ich ja die anderen Themen, die weniger stark nachgefragt werden, könnte ich ja weglassen oder deutlich weniger gewichten oder ich weiß es nicht. Da kann man versuchen, so einen kleinen Akzent zu setzen, ja, aber ich glaube, man kann es eben halt nicht. Oder man ist dann auch zu spät. Irgendwann merkt man dann, oh, das eine läuft ja gar nicht mehr, aber das andere, das ist schon so vorangeeilt. Man kommt nicht mehr hinterher. Also ich glaube, das hat ein bisschen was von Dauerengagement, dass man automatisch, wenn man so ein bisschen Aktien indexiert, wir sind jetzt auf der Aktienseite, ist natürlich der größte Treiber ist oder der größte Index ist der MSCI und da ist eben halt das Thema Technologie extrem stark drin. Das heißt, es findet automatisch, mehr oder weniger automatisch, findet eine Übergewichtung von Technologiewerten statt, wenn wir auf der Aktienseite uns bewegen. Aber die anderen Themen sind, glaube ich, genauso wichtig und genauso gut.
Ja, gerade bei den anderen Themen hat man gerade in 2024 ja sehr schön gesehen, dass eben das Präsentsein, das Sie eben angesprochen haben, durchaus mal variieren kann, zumindest in der Wahrnehmung, nicht in der Wichtigkeit, die das Thema dann am Ende langfristig repräsentiert. Also zum Beispiel eins unserer großen Themen der vergangenen Jahre und auch der zukünftigen Jahre, Thema Energiewende, also Dekarbonisierung als D, war vielleicht dieses Jahr ein bisschen weniger präsent. Das heißt aber nicht, dass es in die nächsten Jahre hinweg nicht eine große Rolle spielen wird. Ein etwas präsenteres D dann ja wahrscheinlich das Thema Defense, also Schutzbedürfnis von Demokratien. Auch das Thema Demografie, glaube ich, oder der demografische Wandel dieses Jahr etwas geringer in der Wahrnehmung, zumindest vielleicht müsste ich da jetzt persönlich davon sprechen, aber und jetzt gerade auch nochmal durch die Trump-Wahl, also sprich durch den alten, neuen US-amerikanischen Präsidenten, das Thema De- bzw. Reglobalisierung, also der Abkehr quasi von dieser liberalen Weltwirtschaftsordnung hin mehr zu Lieferketten innerhalb der Länder. America First ist da, glaube ich, so ein Begriff, den wir alle jetzt schon mal gehört haben, das Thema Deglobalisierung wesentlich präsenter in der Wahrnehmung. Also das einfach nur mal so als Gefühl. Das bedeutet trotzdem, dass all diese Themen, und da stimme ich Ihnen komplett zu, ich da jetzt wenig Taktik vorherrschen lassen würde, weil sonst tatsächlich ja die Gefahr ist, und das hatten Sie gerade gesagt, dass man dann am Ende zu spät ist dafür. Wenn wir jetzt nochmal auf das Jahr 2025 schauen, Mut zu einer robusten Aufstellung. Sie hatten gerade noch ein bisschen auf die Rahmenbedingungen referenziert. Wie würden Sie denn oder wie adjustieren wir unsere Aufstellung für genau diese Zeit, also für dieses nächste Jahr?
Ja, ich hatte das ja schon mal so ein bisschen versucht einzuleiten mit dem Thema Streuen, also viele Anlageklassen innerhalb der Anlageklassen, dann eben halt auch ein hohes Maß an Streuung an den Tag zu legen, um dann eben halt diese Resilienz zu erreichen. Wenn wir jetzt uns die einzelnen Anlageklassen mal so ein bisschen angucken, kann man sich natürlich immer mit die Frage stellen, welches volkswirtschaftliche Umfeld erwarten wir? Natürlich am Ende immer die Basis für nicht für alles, aber für vieles. Und da muss man sagen, dass wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nach wie vor ein relativ langweiliges volkswirtschaftliches Jahr erleben werden, was nicht geprägt ist durch ein sonderlich hohes weltwirtschaftliches Wachstum. Das liegt unter anderem daran, dass Europa kaum was zu diesem Wachstum beisteuern wird. Deutschland selber wird ja heute mit einer Wachstumsrate, und das ist ja schon fast kein Wachstum mehr, zwischen 0 und 0,5 eingeschätzt. Einige sind auch negativ. Es ist realwirtschaftlich, will ich da jetzt nicht überheblich klingen. Es ist aber für den Menschen auf der Straße eigentlich auch nicht mehr wirklich wichtig, ob wir voll stagnieren, also mit 0 dastehen, oder ob wir mit 0,2 oder 0,3 wachsen. Das ist jeweils keine Rezession, das muss man auch mal sagen. Wir sind nicht in der Rezession. Aber es ist eben halt auch kein wirkliches Wachstum. Und auch das kann man so sagen. Die Dynamik, die Pace kam in 2024 aus den USA. Und sie wird mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch in 2025 wieder aus den USA kommen. Das heißt aber auch, dass die USA das Positive sind. Aber sie sind auch der Risikofaktor. Ich meine, Europa kann eigentlich fast nicht mehr enttäuschen. Und auch in China ist es eigentlich mittlerweile so, dass man auch da sagt, die strukturellen Probleme, die die Chinesen derzeit haben und bewältigen müssen, die führen eben halt nur zu einem moderaten Wirtschaftswachstum. Kann eigentlich auch fast nicht mehr enttäuschen. Das heißt, das Gute, und das ist, was das weltwirtschaftliche Wachstum anbelangt, ganz klar aus den USA kommt. Das ist aber auch eben halt das, was am meisten Enttäuschungspotenzial bietet. Mit anderen Worten, glauben wir mal das, was Trump versprochen hat, nämlich, dass das vier gute ökonomische Jahre werden und dass ihm das auch gelingen wird durch das ein oder andere Stimulus, was er dann ja an die Volkswirtschaft geben wird, dieses hohe Wachstum für die USA aufrechtzuerhalten. Also USA bleibt von der ökonomischen Seite her der Fixstern, muss man deutlich sagen. Gut ist und positiv ist, dass das Thema Inflation wohl für die nächsten 1, 2, 3 Jahre keine große Rolle spielt. Das heißt, die Notenbanken können weiterhin die Zinsen senken am kurzfristigen Ende. Bisschen problematisch ist das Thema Staatsverschuldung. Man sieht es eben halt auch, ne? So immer wenn die Regierung, die politischen Rezepte eigentlich nicht mehr weitergeführt werden können, weil sie zerbrechen. In Frankreich ist ein gutes Beispiel, Deutschland ist ein gutes Beispiel. Am Ende sind sie zerbrochen aufgrund der Frage zur Verschuldung oder eben halt sind zerbrochen, weil die Verschuldung schon zu hoch getrieben worden ist. Staatsverschuldung ist ein Negativthema, muss man ganz klar sagen. Wobei man da nicht digital sagen kann, jetzt reißt die Leine. So, das ist nicht möglich. Wir wissen aber alle, dass die Staatsverschuldung, und da sind wir positiver Weltmeister hier in Deutschland, muss man ganz klar sagen, da haben wir Potenzial, noch was tun zu können. Man muss nur das Richtige tun, in Anführungsstrichen. Das fällt einem immer sehr, sehr schwer, also den Politikern fällt das schwer. Da sind wir an Größen herangekommen, wo das mal ein bisschen kritisch werden könnte. Wenn das dann so ist, dann ist auch das Thema Inflation möglicherweise wieder etwas, was zurückkommt. Aber kurzfristig für 25 und wahrscheinlich auch für 26 haben wir ein Umfeld, was Preissteigerungen anbelangt. Das ist ganz angenehm. Das führt auch dazu, dass Rentenanlagen eigentlich gut funktionieren müssten. Also kurzfristige Zinsen sinken. Langfristige Zinsen sind wir nicht so optimistisch aufgrund des Themas Staatsverschuldung, insbesondere Staatsverschuldung, und der sich ein Stückchen auch am Horizont abzeichnenden Belastung. Es wird eben halt doch das eine oder andere Stöckchen zwischen die Speichen geworfen, was tendenziell eher steigende Renditen zur Folge hat. Also der demografische Faktor zum Beispiel ist ein ganz klarer Faktor, der eher für steigende Renditen sorgt. Also da sind wir nicht so optimistisch, dass die Zinsen weiter sinken, sondern dass sie eher in den USA leicht und auch in der Eurozone leicht steigen werden. Das ist nicht so gut für die Finanzierungsseite, aber Entlastung gibt es auf jeden Fall am kurzen Ende. Führt dann am Ende auch dazu, dass wir wieder wahrscheinlich zu einer normalen Zinsstrukturkurve kommen. Mit anderen Worten, die kurzfristigen Zinsen sind niedriger als die langfristigen Zinsen. Wachstum gering, Währung. Ich glaube, dass diese ökonomische Vorherrschaft in den USA, und das hat sich ja jetzt auch schon gezeigt in den Kursen, erstmal für den US-Dollar sprechen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass der US-Dollar, auch wenn wir ein bisschen mehr Zinssenkung in Europa bekommen, als wir das in den USA bekommen, erstmal ein Stück weit zur Stärke weiter tendiert. Will dann auch nicht ausschließen, dass wir die sogenannte Parität testen, also US-Dollar zum Euro 1,0. Das wiederum könnte so ein bisschen ein Alarmzeichen für die EZB sein, dass sie sagt, also jetzt geht das auch nicht mehr mit diesen weiteren Zinssenkungen. Jetzt müssen wir auch mal ein bisschen gucken, dass wir den Euro stabilisieren, und dann könnte sich der Euro auch wieder leicht erholen. Aber ich glaube, so wie sich Europa insgesamt derzeit zeigt, und das ist nicht unbedingt ein Zeichen von Stärke, spricht wenig für den Euro. Beim Dollar, ich glaube, vieles spricht für den Dollar, aber wir wissen auch, geopolitisch kommt natürlich eine neue Machtstruktur auf uns zu, die zwar in sich extrem heterogen sich aufstellen, das sind die BRICS-Staaten, der globale Süden, wie man auch so schön sagt, aber sie haben ein gemeinsames Ziel, und das heißt gegen den Westen und gegen den US-Dollar. Das heißt, mittelfristig könnte es auch durchaus sein, dass der Dollar ein bisschen leidet. Das ist aber nicht jetzt für 25, 26 zu sehen. So genau, man kann das jetzt nicht monatsweise sagen, aber von der Tendenz her gibt es gute Anzeichen, dass das so ist. Das heißt, ich würde das Thema Fremdwährung ein bisschen auf- und ausbauen. Mhm. Da wir so eine fantastische Entwicklung gesehen haben bei den Corporates, also bei den Unternehmensanleihen, gerade wenn sie etwas schlechtere Qualität gehabt haben, glaube ich auch, dass da die relative Schönheit nicht mehr so ganz vorhanden ist zu Staatsanleihen. Ich würde also eher ein bisschen zu besseren Bonitäten neigen. Und insbesondere Fremdwährungen ein bisschen stärker sehen. So, das ist schon mal etwas zum Bereich der Anleihen und zum Bereich der Volkswirtschaft.
Mhm. Ja, vielen Dank einmal für die Erläuterung der Rahmenbedingungen. Wenn wir jetzt nochmal ganz konkret auf das Fazit für unsere Vermögensstruktur schauen, wie wir uns für 2025 aufstellen, und dann würde ich einmal gerne die Keypoints auf Neudeutsch oder die Eckpfeiler mit Ihnen durchgehen. Ergänzen Sie mich gerne, falls ich etwas Wesentliches außer Acht lasse. Das heißt, ich habe einmal von Ihnen mitgenommen, das Thema, das hatten Sie jetzt eben gerade zum Schluss nochmal gut genannt, robuste Aufstellung verstärken, das heißt auch das Thema Fremdwährung nochmal wieder ausbauen. Sie hatten auf die relative Schönheit der Corporates nochmal referenziert. Das heißt, dass wir hier nochmal das Thema Fremdwährung verstärkt mit aufnehmen, dass wir das Thema Internationalisierung beibehalten und oder ausbauen. Bei den Aktien sind wir, und das ist ja auch gerade unter dieser Überschrift Mut ganz gut nachvollziehbar, wollen wir weiterhin natürlich bei den Trendthemen bleiben. Die 5Ds bleiben so oder so strategisch erster Wahl, aber wir sind auch ganz stark der Meinung, dass wir nicht nur rein eine Monokultur im Bereich Technologie brauchen, sondern dass wir uns da etwas breiter aufstellen müssen. Das würde auch nochmal zu dem Thema Stilneutralität. Das heißt also ein guter Mix aus Value und Growth, das heißt wachstumsstarke Unternehmen und substanzstarke Unternehmen, mit aufgreifen. Vielleicht das Thema Marktbreite gerne nochmal gleich von Ihnen mit aufgegriffen. Wir wollen uns ja auch hier etwas breiter aufstellen. Und wenn Sie mögen, gerne nochmal ein Wort zum Thema Asien, nochmal als Region insgesamt. Da würde mich nochmal Ihre Meinung zu interessieren. Und als letzten Überbegriff oder als letzten Überpunkt das Thema laufende Erträge helfen uns natürlich immer in der Robustheit. Das heißt, laufende Erträge stabilisieren unser Portfolio und sind deswegen auch nochmal als wichtige Überschrift mit für unsere Vermögensstruktur für 2025 gedacht.
Ja, vieles ist gesagt worden. Was ich jetzt natürlich nicht möchte, möchte ich nicht wiederholen. Dafür ist die Zeit zu kostbar. Ja, Verbreiterung ist in der Tat ein großes Thema. Und das Thema Nebenwerte, das geistert ja schon seit geraumer Zeit in den Börsenseelen rum. Und wir glauben, es könnte jetzt ein Zeitpunkt sein, diese in der Tat aufzunehmen. Wir glauben allerdings auch, dass das volkswirtschaftliche Umfeld mit diesem schwachen Wachstum, was ja eben gerade von mir auch versucht wurde zu skizzieren in Europa, nicht unbedingt für Nebenwerte spricht. Das heißt, Nebenwerte werden wir als Ergänzung, muss man ganz klar sagen, als Ergänzung zusätzlich dort allokieren und wir werden das mit internationalen Nebenwerten machen. Und wie so alles am Kapitalmarkt heißt, internationale Nebenwerte, dass der Fokus in den USA liegen wird. Wenn denn die Binnenkonjunktur, und vieles spricht dafür, dass Herr Trump versuchen wird, die Binnenkonjunktur noch weiter zu stimulieren, das geht ihr ja schon gut, ne? Muss man deutlich sagen, dann profitieren natürlich insbesondere die kleineren Werte in den USA. Insofern ist das nochmal der Versuch, sich ein bisschen breiter aufzustellen und ein bisschen wegzukommen von diesem Billionen-Dollar-Club und dann eben halt zu anderen Marktkapitalisierungen. Sind relativ günstig bewertet und wenn unsere Zinseinschätzung stimmig ist, dann sind eigentlich auch die Finanzierungsmodalitäten nicht so schlecht, dass man sagen kann, da gibt es jetzt irgendwie ein Quer- oder ein Gegenfeuer. Also Nebenwerte ist das eine. Und dann haben wir nochmal über Regionen nachgedacht und in der Tat haben wir ja dieses große Thema der Deglobalisierung, Reglobalisierung. Aus volkswirtschaftlicher, nationalökonomischer Sicht ist das kein schönes Thema, weil, und das kann man nachweisen, und ich bin auch zu felsenfest davon überzeugt, dass das Thema Globalisierung uns wirklich Wohlfahrt und Wohlstand gebracht hat. Das hat dazu geführt, dass wir über einen ganz, ganz langen Zeitraum hier auch wirklich eine Preisniveaustabilität gehabt haben, weil es einen weltweiten Wettbewerb gegeben hat und. Wenn jetzt aus nationalen Interessen, aus geopolitischen Interessen, aus sicherheitspolitischen Interessen dieses Thema Globalisierung ökonomisch, wirtschaftlich eher zurückgedrängt wird und eher in eine Reglobalisierung übergeht, und das spricht leider, leider vieles dafür, muss man sich halt angucken, wo denn die großen Machtzentren morgen und übermorgen sein werden. Hoffen wir mal, dass Europa auch morgen und übermorgen noch eine Rolle spielt. Sie wird wahrscheinlich kleiner werden. Naja, und die USA sind nicht von der ökonomischen Landkarte und auch nicht von der geostrategischen Landkarte zu eliminieren und auch nicht wegzudenken. So, dann gibt es aber eben halt diesen dritten Block, der sehr heterogen ist, eben auch schon mal angesprochen. Und ein Hauptwachstumstreiber wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die asiatische Region sein. Und insofern sagen wir, dass das eine gute Idee sein könnte, in Asien als Ganzes zu investieren. Dazu gehört natürlich die Paradeländer, allen voran Indien, es ist China. Aber das ist auch the good old stock, also das bewährte ist auch Japan mit dabei. Wenn um mich herum relativ hohes Wachstum da ist, dann werde ich davon natürlich, vielleicht nicht unmittelbar, aber mittelbar werde ich da natürlich auch von profitieren. Und das gilt für Japan. Japan hat sich auch gut aufgestellt. Der Aktienmarkt, die Unternehmen sind sehr perspektivenreich. Insofern ist das eine Region, die wir zusätzlich herausstellen. Dazu kommt, wenn wir das ein bisschen breiter angehen, dass das Gewicht von China entsprechend verkleinert wird. Das finden wir derzeit gut, weil China eine ganze Menge an strukturellen Herausforderungen hat. China hat sich ja seit 3-4 Jahren, seit in diesem Parteikongress, wo Xi ja eine andere Richtung eingeschlagen hat, wirklich in Teilen nicht nur zum Vorteil gewandelt. Und insbesondere für Kapitalanleger sind Schwierigkeiten dazugekommen. Möglicherweise sind Eigentumsrechte nicht mehr so abgesichert etc. pp. Das heißt, wir wollen nicht so viel China, aber wir glauben auch, ohne China wird es nicht gehen. Mhm. Insofern haben wir uns dann für die Region entschieden. Also das ist, glaube ich, auch ein Punkt, um ein D gut abzudecken, aber auch die Robustheit nochmal zu erhöhen. Naja, und bei den laufenden Erträgen ist es so, das kann man sehr flapsig beantworten, das, was ich habe, das habe ich. Wenn ich eine Ausschüttung bekommen habe seitens einer Dividende oder eine Couponzahlung bekommen habe, dann habe ich ja schon mal was im Köcher. Das kann mir keiner mehr nehmen. So, und wenn ich da drauf fokussiere, ist es auch klar, dass ich mit einer laufenden Ausschüttung eine höhere Stabilität einkaufe. Und das funktioniert. Und das ist der positive Faktor, sowohl was das Thema Dividenden, insbesondere da, wo höhere Dividenden von den Unternehmen ausgeschüttet werden, aber eben halt auch, was laufende Erträge aus dem Bereich der Anleihen anbelangt, bin ich jeweils immer real positiv. Mit anderen Worten, das Einkommen ist höher als die erwartete Inflationsrate. Das ich habe netto einen Zuwachs. Und insofern glauben wir auch, dass das Thema laufende Erträge, gespeist auf der einen Seite durch Anleihen, auf der anderen Seite eben halt auch durch Dividenden von Unternehmen, eine gute Ergänzung darstellen kann. Und auch eine gewisse Fokussierung.
Mhm. Ja, 2025. Ich bin sehr gespannt drauf, was das Jahr uns bringen wird in allen unterschiedlichen Lebensweisen und Betrachtungswinkeln. Ich glaube, mit einer robusten Aufstellung oder mit einer stärkeren Robustheit für und in das Jahr zu starten, ist durchaus eine sehr, sehr gute Idee. Also von daher, ich bin sehr positiv gespannt auf das Jahr. Ich glaube, von unserer Seite aus, für alle unsere Hörer, Hörerinnen, einen guten Übergang in das nächste Jahr 2025 zu wünschen. Wir freuen uns, Sie dann auch wieder bei uns hier im Podcast begrüßen zu dürfen, wo wir die Themen sowohl auf der Gesamtebene beleuchten, als auch, und da freue ich mich ganz besonders drauf, jetzt auch vielleicht diese Themen, die wir hier im Kapitalmarktausblick auf der Oberfläche angerissen haben, dann nochmal etwas tiefer legen zu dürfen. Gerne mit Ihnen zusammen, Herr Schimmer. Ich freue mich da immer jederzeit drauf. Also von daher, ich glaube, das wird ein gutes Jahr 2025. Und wenn Sie den hier zugrunde liegenden Haspa Kapitalmarktausblick sich nochmal im Detail angucken wollen, lesen möchten, einzelne Dinge sich nochmal detaillierter beleuchten möchten, dann finden Sie den auf haspa-kapitalmarkt.de. Dort in digitaler Form. Sie können ihn aber auch jederzeit ausdrucken, wenn Sie das möchten. Herr Schimmer, vielen Dank für die schöne Podcast-Folge. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und auch an Sie natürlich alles Gute für das kommende Jahr.
Ich kann mich dem nur anschließen, auch von meiner Seite aus. Alles Gute für 2025. Und natürlich, das beruflich-fachliche darf jetzt nicht fehlen. Mut zur robusten Aufstellung, was das Thema Kapitalanlagen anbelangt. Mut auch und Zuversicht für das Jahr 2025. Das ist vielleicht genau das, was uns Deutsche hier im Inland so ein bisschen fehlt. Aber vielleicht schaffen wir das ja, dass wir das Ganze vielleicht ein bisschen konstruktiver sehen. Ich würde mich drauf freuen. Der Kapitalmarkt hat das schon im Jahr 2024 umgesetzt. Alles Gute. Vielen Dank.